heute im Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Das ist ein bisschen klein, aber ihr habt ja eure Bibeln dabei, die dürfen ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Matthäus 7, 1 bis 6. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du noch nicht über den Balken deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Gebt das, was heilig ist, nicht den Menschen, denen nichts heilig ist. Werft keine Perlen vor die Säue, sie zertrampeln die Perlen, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Ganz zum Anfang möchte ich herzlich einladen, wer meine Gedanken noch hören will, zu dem zweiten Teil mit den Perlen und so in gewissen Übersetzungen, der Hund, kommen nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich habe mich entschieden, heute das nicht auch noch reinzupacken. Wir werden nächstes Mal aber erst nach da, also im Vers 7, weiterfahren. Ich habe mir Gedanken gemacht dazu und es fände es cool, wenn man da noch Fragen hat dazu, dann einfach auf mich zukommen. Starten möchte ich heute Morgen mit uns mit, ein paar haben schon Angst gehabt, es gibt eine Prüfung, etwas Ähnlichem. Wir machen miteinander ein Experiment. Ein Experiment, das ich gelesen habe und das ich meinem Unti letzten Mittwoch schon mal vorgemacht habe. Und darum, die das kennen, einfach nicht zu viel verraten. Das wäre cool. Das Zettel dürfen wir gerade in diesem Bereich lassen. Das ist gut, danke. Nur da, denen braucht es ein Zettel und einen Schreiber. Warum? Wir machen miteinander, es geht ja in diesen Vers, um zu sehen. Wir machen miteinander einen Sehtest. Ich habe vier Aufgaben vorbereitet, jeweils Fragen dazu. Und wir machen es so. Die Leute, die da sitzen, die haben ein Zettel vor euch, dort schreiben euren Namen drauf. Und die richtige Antwort zu den jeweiligen Fragen auch drauf. Und wichtig, ganz am Schluss, unterschreibender, dass das eure finale Antwort ist. Wir sammeln die Zettel ein und einige von den Antworten lese ich dann vor. Zweite Hälfte, ihr nehmt noch ein Telefon für die, die eins haben. Die anderen, das sage ich gerade später, was passiert. Ihr notiert euch die Antwort jeweils auf eurer Notiz und löschen sie nachher aber auch. Gerade sofort wieder. Wichtig, das darf sonst niemand sehen. Und die da kein Nachteil haben, schließen sich dieser Gruppe an. Ihr denkt nur die Antwort und kriegen absolutes Redeverbot. Ihr dürft weder jetzt jemandem sagen, was die richtige Antwort wäre, noch auch später dann mit Leuten darüber reden. Soweit, verstanden? Gut. Wir fangen an. Ich hätte Bild 1 gern von euch gewusst, welcher Mittlerpunkt ist grösser. Der linke mittlere Punkt oder der rechte mittlere Punkt? Denkt daran, ihr schreibt auf, ihr unterschreibt nachher, dass das eure finale Antwort ist. Ihr töckelt es ein, löscht es gerade wieder und ihr denkt, aber ja nicht darüber austauschen. Auch nicht nonverbal. Gut, wir gehen eins weiter. Zweite Frage. Es geht um die sechs langen Striche. Ich hätte gerne von euch gewusst, ab Strich 2 bis Strich 6, schaut ihr einmal auf der Vorherigen hin, von unten links gegen oben rechts, oder weg, also wird der Abstand grösser oder kleiner zum oberen? Also ist 2 zu 1 geneigt oder zu 3, ist 3 zu 2 geneigt oder zu 4, ist 4 zu 3 und so weiter. Also es hat 6 lange Striche.
Oder? Dann nummeriert 1, 2, 3, 4, 5, 6, die langen Striche da. Und die Frage ist, 2, Lauf ist das da gegen oben hin, eher gegen das 1 oder eher gegen das 3?
Wohin neigt sich? Ist es mehr zum 3?
Also verringert sich der Abstand zum 1 oder verringert sich der Abstand zum 3?
Ihr habt nicht getöckelt und auch schon wieder gelöscht.
Gerade sofort einmal wieder löschen.
Ja, schauen, dass es niemand sieht.
Gut, wir gehen eins weiter. Ich hätte gerne von euch gewusst, sind die roten oder die grünen Punkte weiter voneinander auseinander?
Auf dem oberen Pfeil hat es rote Punkte, auf dem unteren grüne. Welche sind weiter voneinander auseinander?
Und Nummer 4, die letzte Frage.
Der oberlängliche Balken ist gegen links oder gegen rechts abneigend. Also wo ist er näher am Boden? Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Wenn es eine Waage wäre, wo würde das Gewicht stehen?
Also, der Oberbalken, ist er so oder ist er so?
Gut, die aufgeschrieben haben, unterschreiben, dass das eure finale Antwort ist, bitte.
Nachher sammeln die Zettel ein. Geben Sie doch am besten gegen den Gang raus, dann kann ich sie holen kommen.
4 Fragen.
Merci vielmals. Wunderbar.
So. Es ist natürlich ein bisschen gemein gewesen, oder? Vorweg, das sind alles optische Täuschungen gewesen.
Den ersten hat Margit geschrieben, beide sind gleich. Susanne geschrieben, beide gleich. Heir geschrieben, beide gleich. Es scheint, als hätten sie sich abgetauscht.
Dann haben hier ein paar geschrieben, es sind beide gleich gross. Beide gleich gross.
Also, tatsächlich beide gleich gross.
Beim zweiten ist gestanden da, alle parallel, da schreibt der Heir, schreibt 2 wird weiter. Da habe ich jetzt müsste sagen, dass man den Namen leserlich müsste schreiben. He? Beatrice hat geschrieben, der Abstand ist zu 3, wo kleiner wird. Genau. Dann hat jemand geschrieben, Mettu hat geschrieben, 1, 3, 5 sind gleich und 2, 4, 6 sind gleich. In Wahrheit sind alle parallel zueinander. Da war die Frage, welche Distanz ist grösser. Da haben wir gleich, gleich. Beatrice schreibt grün. Da jemand schreibt auch wieder grün, grün. Beide gleich, gleich weit entfernt. In Wahrheit sind sie gleich weit entfernt voneinander. Da ist die Frage, wo ist es abfallend? Da schreiben ein paar waagerecht. Gleiche Distanz, genau gleich. Links, schreibt jemand. Links. Links, in Wahrheit ist er genau gerade. Glauben wir? Wenn irgendjemand irgendwo an der Weiss?
Überall.
Ich habe natürlich einen Beweis mitgebracht. Bild Nummer 1, beide Punkte gleich gross.
Beweis Nummer 2, alle Schriften parallel. Beweis Nummer 3, Punkte genau gleich weit auseinander. Bild Nummer 4,
genau waagrecht. Gut, jetzt sind einige Sachen bei uns passiert, he, da drin. Ich werde auf 2 ein bisschen näher eingehen. Die erste Sache ist, unsere Kultur ist fehlerfeindlich. An was mache ich das fest? Die Gruppe, die sich mit der Unterschrift verpflichtet hat, und das könnt ihr jetzt gerade einfach selber für euch überprüfen, Dort sind die falschen Antworten, die vorgelesen worden sind, gerade ein bisschen unangenehm gewesen. Und vielleicht hätte sich gern jemand erklären für das, was da falsch beantwortet war. Dort, wo eine gute und eine richtige Antwort, und es sind erstaunlich viele richtige Antworten aufgeschrieben worden, dort hat man gar kein Problem damit, dass man im Gegensatz zu den anderen hat können präsentieren, dass man richtig gelegen ist. Ganz umgekehrt, die Leute, die es auf dem Telefon aufgeschrieben haben und vielleicht auch die Leute, die sich es nur gedacht haben, denken, hoffentlich hat jemand dort auf mir aufs Natel geschaut, wo ich es aufgeschrieben habe, hoffentlich hat jemand beschissen und reingeschaut. Und bei den anderen hat es so ein bisschen gekützelt, die würde unbedingt gerne sagen, wie gut dass ich die Fragen beantwortet habe. Aber niemals würde ich das sagen, was ich falsch beantwortet habe. Wir wollen uns von der besten Seite präsentieren. Das ist ganz normal. Nicht nur in irgendwelchen sozialen Medien, sondern auch bei Begegnungen auf der Straße. Und bevor Besuch kommt, dort sind wir doch noch mal ein Stückchen automatisch mehr motiviert, sauber zu putzen und aufzuräumen und das etwas schneller zu machen, als wenn wir gerade niemanden erwarten, der bei uns zur Tür reinkommt. Erste Beobachtung, unsere Kultur, und da meine ich nicht unbedingt nur die von unserer Gemeinde, sondern unsere Schweizer Kultur, unsere mitteleuropäische Kultur, ist fehlerfeindlich. Ein paar Leute haben heute Morgen gesagt, oh, gibt es eine Probe? Man hat Angst davor. Weil man denkt, dann mache ich Fehler. Vielleicht sogar, dann werde ich am Pranger gestellt. Und genau das ist die zweite Beobachtung. Ein offensichtlicher Fehler, der wird verurteilbar. Wenn jemand von denen, die niemandem etwas sagen, alle vier Fragen falsch beantwortet hat, hat niemand von uns jetzt die Chance, sie bloßzustellen. Aber jede einzelne falsche Antwort von denen, die es aufgeschrieben haben und die ich da vielleicht sogar vorgelesen habe, auf die kommen wir zu und sagen, schau, dort bist du falsch gelegen. Wir befassen uns jetzt schon ein Moment mit der Bergpredigt. Und es gibt eine auffallend gleichbleibende Sache über alle Verse, nämlich Jesus stellt komplett neue Maßstäbe auf. Und auch in diesen Versen von heute warnt er uns davor, dass wir uns der weltlichen Norm nicht anpassen sollen, sondern dass wir eine Kontrastgesellschaft bilden sollen. Im Römer 12, Vers 2 nimmt das Prinzip der Paulus wunderbar auf und schreibt so zusammenfassend und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich möchte heute Morgen probieren, eine Antwort darauf zu geben, wie uns das möglich ist, den Umgang mit Fehlern, sei es mit eigenen Fehlern oder mit Fehlern der anderen. Starten möchte ich mit dem Umgang der eigenen Fehler. Jesus sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Und wir kennen die Bezeichnung von Jesus, du Heuchler. Er braucht etwa die für die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Ihr Heuchler. Aber in dem Moment von der Bergpredigt redet er nicht zu der jüdischen Elite, nicht zu den gelehrten Leuten, sondern zu seinen Jüngern. Und zu seiner sonst Zuhörerschaft, die so aus Normalos bestanden sind, die dort hingegangen sind, um Jesus zuzuhören. Und er sagt dir und mir, heute Morgen, wenn wir diese Worte lesen, du Heuchler, ziehen den Balken zuerst aus deinem eigenen Auge. Und vielleicht sagst du jetzt, ui, also was Heuchler betiteln lassen, das tue ich mir sehr ungern, vor allem am Sonntagmorgen. Vielleicht hilft es dir, wenn man das griechische Wort, das verwendet ist, Hypokrita ist es, der Hans-Uli hat es auswendig gewusst, wir haben es sogar nachschlagen, auch anders übersetzt vielleicht als Schauspieler. Der Inhalt von diesem Wort meint nämlich, dass ich mein Verhalten, meine Handlungen und meine Worte nicht dem übereinstimmen lasse, was in mir drin abgeht. Also vielleicht hilft es dir, wenn ich dir nicht sage, heute Morgen du Heuchler, sondern du Schauspieler. Und da darfst du ganz ehrlich in dein Leben schauen und dich selber fragen, wie denn das genau aussieht. Ob es das manchmal gibt, dass du etwas schauspielerisch. Jetzt hast du vielleicht das eine oder andere vor Augen, wo du denkst, ja, da habe ich vielleicht schon Potenzial, mein Leben zu verbessern. Niemand von uns ist perfekt. Achtung, Trost. Niemand von uns ist perfekt. Jetzt gibt es eine Spannung, die auszuhalten ist. Und ich probiere ein bisschen auf beide Seiten zu gehen. Du kannst da sitzen, deinen Fehler, den du jetzt im Kopf hast, das Versteck, das du vielleicht gedacht hast, an diesem heutigen Sonntagmorgen wird niemand erfahren, dass... Oder auch sonst in der Gemeinde kann ich doch nicht sagen, dass... Das, was dir vorkommt, kann bei dir auslösen, dass du auf deine Fehler schaust und dich schlecht fühlst. Also richtig mies wegen all dem, was du immer und immer wieder verbockst. Vielleicht löst es in dir sogar aus, dass du entmutigt wirst, vielleicht sogar ein Stück weit resignierst oder vielleicht sogar sagst, ach weisst was, ich bin doch selber so ein Fehler. Wenn du zu dem tendierst und sei es auch nur in dieser einen Sache, die du als besonders schlimm beurteilst und denkst, das darf ja niemand und wie kann ich nur, dann ist es ganz wichtig, dass du mir in den nächsten paar Minuten gut zuhörst. Gott liebt dich nicht aufgrund deiner Taten und keins deiner Versagen könnte etwas daran ändern. Er hat dich mit allem drum und dran geschaffen. Er kennt dich bis ins Kleinste und du bist ihm das Leben von seinem Sohn wert. Er bemisst deinen Wert nicht anhand von geleisteten Sachen und nicht anhand von deinem Versagen. Was er für dich entscheidet, ist Liebe in der reinsten und umfänglichsten Form. Und du hast mit nichts Macht, etwas an dieser Tatsache zu ändern. Die Stimme, wo dir sagt, aufgrund von dem, was du gemacht hast, siehst du nichts mehr oder weniger wert. Die Stimme kommt nie, und da meine ich wirklich gar nie, von Gott. Gottes Urteil hängt allein davon ab, ob du Jesus als dein Herr angenommen hast oder nicht. Er verurteilt dich weder auf deine Taten noch aufgrund von deinem Sein. 1. Korinther 6, 9 bis 12. Wisst ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes erhalten werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Männer, die mit Männern ins Bett gehen, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Früher traf dies auf einige von euch zu. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist Gottes. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Deine Vergehen und seien es noch so schwerwiegend, sind als ungültig erklärt worden. Und dein Schuldschi und Sieger noch so lang, ist mit Jesus als Kreuz genagelt. Der das immer wieder vornimmt und die wird unter dieser Last zusammenbrechen lassen und deinen Selbstwert wird schrumpfen sehen, das ist der Gegenspieler von Gott, der Teufel. Es ist eine von seinen Lieblingsstrategien, dich zu verurteilen und dir zu sagen, wie schlecht du bist. Aber Gott sieht deine Sünde. Und was hat er als Antwort? Durch den Namen Jesus und der Heilige Geist spricht er dich gerecht und heiligt dich. Mach deinen Wert an dem fest. Aber dann gibt es das andere Extrem. Die Gnade, und die Erlösung schon so oft Predigt gehört haben, dass sie oftmals alles übertönt. Ich bin ja gerecht vor Gott und es gibt keine Sünde, die etwas an dem ändern könnte. Warum sollte ich denn auch meine Fehler angehen? Das ist anstrengend wie verrückt. Im Jakobus 2, 19 bis 22 lesen wir: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du hast recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. Der Abraham hat begriffen, dass es nur ein Gott gibt. Und er hat verstanden, die einzige logische Konsequenz ist, dem Gott nicht aus Furcht, sondern aus Ehrerweisung einfach alles zu geben. Was Gott sich wünscht, das steht Gott zu. Und wenn es alles ist, was ich habe. Römer 12,1 verlangt dein Leben als lebendiges Opfer. Und es funktioniert einfach nicht, dass man sagt, ich kenne den Gott, der bereit ist, alles für mich zu geben, der über allem steht und gleichzeitig dem Lebensmotto zu folgen, weisst, mir kostet es zu viel, meine Schwächen anzugehen. Es steht Gott zu, dass du dich in seinem Sinn verändern lässt. Wir haben die Herausforderung gehört, uns nicht dieser Welt gleichzustellen, sondern uns erneuern zu lassen. Du bist zwar, und ja, absolut, auf einen Klapp von all deiner Schuld gereinigt, aber du schaust immer noch, jeder von uns, immer wieder vor dieser Wahl, ob du Gott die Leitung über jeden Bereich von deinem Leben geben willst oder ob du selbstsüchtig und selbstgerecht weiter an deinem eigenen Zepter festheben willst. Und ich weiss, der Kampf wird zu Lebzeiten hier auf dieser Welt nicht aufhören. Potenzial für geistiges Wachstum ist bei jedem von uns vorhanden und jeder von uns hat es nötig. Nicht nur, weil es uns gut tut, sondern vor allem, weil es Gott gehört. Jetzt, wie gehst du das aber an? Wir haben in unserem Experiment gelernt, dass Fehler, die auf den Tisch kommen, verurteilbar werdend. Aber dass es genau das Verurteilen ist, was uns dann auch dazu verleitet, vielleicht Schauspieler zu werden und unsere Fehler vielleicht sogar uns selber zu verstecken. Jetzt kommt aus dem tiefen Herzen kommt von mir jetzt ein Rat an dich. Such dir eine Vertrauensperson, die du auspackst, wo du deinen Schutz keien lässt, wo du die vollumfängliche Autorität erteilst, um dir ins Leben zu reden. Meine wärmste Empfehlung ist, mach das außerhalb von deiner Ehe und deiner Partnerschaft. Und mach das im gleichen Geschlecht. Das kann klopfen, das kann tätschen. Das braucht Mut, Zeit und Kraft. Das kann verletzend wirken. Aber was es ganz sicher tut, ist, es bringt dich weiter. Es eröffnet dir noch nie gekannte Möglichkeiten vom Wachstum. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch ein anderer. Such dir jemanden, wo du deine Fehler auf den Tisch legst, wo dir darf ins Leben schwätzen, wo du Zeit investierst, Mut aufbringst und Kraft reinwachsen lässt. Eine solche Freundschaft, ein solches Miteinander unterwegs sein, das ist immer, in jedem Fall, eine Holschuld, Das heisst, es fordert, dass du auf jemanden zugehst, ihn mit der Idee konfrontierst, ihm Autorität übertreibst. Und auch dann, wenn es mal vielleicht verletzend wird werden, dich dazu entscheidest, immer größtmöglichstes Vorschussvertrauen mitzubringen. Ich weiss, das tönt schwierig. Aber Freunde, der Preis kann noch so hoch sein. Oder vielleicht sogar noch höher. Ich bin überzeugt, das ist es wert. Du bist in deinen Herausforderungen oftmals nicht mehr allein und auch nicht nur noch das Zweite in deiner Partnerschaft. Du kannst Erfolg feiern, Leben teilen, Schritt machen, Seelsorge erleben und Freundschaft erfahren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, und das ist eine Randbemerkung, Seelsorge hat jeder von uns nötig. Ist zwingend, würde ich sogar sagen. Seelsorge heisst nämlich nicht, dass ich eine grosse Sünde in meinem Leben habe, die ich jetzt unbedingt noch jemanden brauche, der mir hilft, daraus rauszukommen. Und Seelsorge heisst auch nicht, dass ich ein riesiges Problem habe, das ich selber nicht mehr drüber sehe. Sondern Seelsorge ist Fürsorge, in meinem Glauben vorwärts zu kommen und mich im Lebensweg dort korrigieren zu lassen, wo es nötig ist. Und mich miteinander dem Ideal Jesus in der Gemeinschaft zu nähern. Jeder von uns hat das nötig. Es gibt eine weitere Gemeinschaft, die du unbedingt in Anspruch nehmen solltest. Eine, die dich in dem Ganzen nicht verurteilt, sondern die dich führt und die dich überführt. Eine, die manchmal in unseren Verkündigungen vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt. Es ist die Gemeinschaft mit dem, der in dir wohnt. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist der, der in dir die guten Sachen zum Vorschein bringen kann. Im Galater 5, 22 bis 26 lesen wir, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur ans Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Schauen wir, sind so oft bemüht, die Attribute, die da aufgezählt sind, uns anzueignen. Mit dem, was wir uns schwer tun, ist Unterordnung. Ehe-Thema. Ich bin Individualist. Ich bin Demokrat. Da kann ich doch mein Leben nicht von jemand anderem bestimmen lassen. Aber wisst ihr was? Das Reich von Gott ist eine Monarchie. Ein Herrscher, ein Gott, ein Ursprung von Macht. Es ist eine Monarchie, wo die ganze Macht zum Gut gebraucht wird und kein Ansatz von Machtmissbrauch da ist. Es ist eine Monarchie, die einladet, wenn du gut in deinem Leben willst. Es ist eine Monarchie, die Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung an den verschenkt, der bereit ist, sich zu unterordnen und Herrschaft abzugeben. Das ist es nachher, was mich weiter auch befähigt im Umgang mit Fehlern von anderen. Diesen Weg sollten wir einschlagen, wenn wir jetzt darüber schwätzen, wie gehe ich mit Fehlern von anderen um. Überlass zu richten Gott, aber für andere Menschen dorthin, wo Überführung passiert. Wie sieht das aus? Johannes 8, 2 bis 11, doch schon früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus alleine mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Gehe und sündige nicht mehr. Ein langer Text, eine Geschichte, die wir schon ein paar Mal gehört haben. Die Pharisäer haben falsche Motivation, aber was sie machen, ist absolut genau richtig. Sie führen den, der fehlerhaft ist, in die Gegenwart von Gott. Und was macht Jesus? Er verurteilt nicht, er überführt und fordert auf. Jetzt habe ich das heute schon etwas gebraucht. Nicht verurteilen, sondern überführen. Was ist der Unterschied? Verurteilen wirft der Stein dort, wo du am Boden liegst. Und überführen hilft dir, aufzustehen und unterstützt dich beim Weiterlaufen. Weist dich aber hin auf die weiteren Stolpersteine mit dem Ziel, dich davor zu bewahren, wieder umzukehren. Überführen ist in Liebe ausgeführte Prüfung. Und wir sollen unbedingt prüfen. Da sind wir in vielerlei Hinsicht dazu aufgefordert, unser Wesen, unser Herz, was gut und wohlgefällig ist für Gott, uns selber, einander, was das Beste ist und so weiter. Und ich hoffe fest, dass du heute Morgen auch prüfst, was das einsage und dann die entscheidest, das Gute zu behalten. Ich bin nämlich auch nicht unfehlbar. Habt ihr gewusst? Ist mir schon lange bekannt. In einem guten Monat werden wir in der Bergpredigt am Punkt sein, wo es darum geht, falsche Propheten können zu unterscheiden von den Guten, wo die Gemeinde auffordert ist, zu prüfen. Und der Römer 12,2, den wir gelesen haben, der fordert uns auf, zu überprüfen. Und man könnte noch viel, viel weitere Sachen aufzählen, die wir prüfen sollen. Wichtig ist, dass wir uns dort im Prüfen nicht vom Verurteilen anspornen lassen, sondern vielmehr von der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, macht in Liebe. Und es passt wie die Faust aufs Auge für die heutige Botschaft vom Verurteilen. Macht es in Liebe. Warum? Wenn du jemanden verurteilst, dann spielt das Gegenteil von Liebe immer auch eine Rolle. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä? Ich wüsste jetzt nicht, dass wenn ich jemanden verurteile, ich gerade mit Hass erfüllt bin. Aber das Gegenteil von Liebe ist auch nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Stolz. Ich lese noch nicht mehr vor, 1. Korinther 13, wir kennen es, beschreibt wunderbar, was die Liebe ist. Und wenn ich das zusammenfasse, dann ist das Gegenteil nicht Hass, sondern Stolz. Jemand mit dem gleichen Problem, wie ich selber auch habe, zu verurteilen, das passiert eigentlich nie. Warum? Ich kann nicht stolz sein darauf, dass ich anders bin wie der. Wenn du auf jemanden zugehst und sagst, wie kannst du nur? Schau mal, wie unglaublich falsch du bist. Jemand, der so lebt, der kann ja gar kein Gläubiger sein. Wenn du so weiterlebst, weiss ich nicht, ob ich mit dir befreundet sein kann. Das sind Aussagen, die du einfach nicht tätigst, wenn du im gleichen Boot sitzt wie die andere Person. Und wenn du im gleichen Boot sitzt wie die andere Person und die Aussage triffst, dann passt es so wunderbar, du Heuchler. Schau zuerst den Balken in deinem eigenen Auge an. Lass uns helfen. Lass uns helfen, stolz abzulegen und die Schauspielermasken fallen zu lassen. Stellt euch vor, wir hätten da einen Ort. Ein Ort, wo man sich gar nicht müsst fragen müsste. Stellt euch vor, Silvana. Stellt euch vor. Sie hat mich nach einem Stichwort gefragt, wenn dass ich etwa der am Schluss bin. Und jetzt hat sie es überhört. Stellt euch vor, wir hätten da im Mühlebach einen Ort, wo man sich gar nicht müsste hinterfragen, ui, was, wenn die anderen wüssten das? Stellt euch vor, wir hätten einen Ort, wo wir uns bewusst sind, dass niemand ohne Fehler ist und wo niemand einen Stein wirft. Stellt euch vor, wir hätten einen Ort mit so viel Liebe gefüllt, dass du gar nicht Mut brauchst, um deine schlimmsten Fehler zu offenbaren. Weil du weißt, dass Liebe Antwort ist. Weil du weißt, da wird mir aufgeholfen, mit dem Ziel, dass ich nicht mehr kenne. Stell dir vor, die Welt wäre mit einer Kirche konfrontiert, wo die Sündigen nicht verurteilt, sondern sie willkommen heisst und sie in Liebe in eine Lebensveränderung führt. Das ist eine Kontrastgesellschaft, wo ich mir bewusst bin, dass sie für die Welt heute gerade noch utopisch ist. Aber ich will dafür gehen und ich will mich dafür einsetzen und ich will euch einladen, euch mit mir dafür einzusetzen, dass wir möglichst nach dorthin kommen. Lasst uns einen Unterschied machen zu dieser Welt, wo wir nicht auf die stolz runterschauen, die am Boden liegen und noch reintreten, weil wir stolz sind, dass wir stehen, sondern wo wir einander in Liebe helfen, dort das Leben korrigieren, wo es nötig ist, indem wir einander helfen, geistig zu wachsen, uns in die Gegenwart führen von dem Jesus, uns helfen dabei, dem Heiligen Geist immer wieder die Führung zu übergeben, damit die Früchte in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft dürfen sichtbar werden. Wir hören ein Instrumental. Und ich möchte dich einladen, einfach in deinen Gedanken mal noch ein bisschen weiter zu spinnen. Stell dir vor, was kann ich dafür tun, so einen Ort zu machen? Was kann ich profitieren von so einem Ort? Und möchte ich mich für so einen Ort einsetzen? Ich würde es lieben.